Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. In dieser Themenreihe beschäftigen wir uns mit psychodynamischen Führungsstilen und in dieser Folge insbesondere mit dem risikobewusst alarmbereiten Führungsstil oder auch dem paranoiden Führungsstil. Mein Name ist Fabiola Krieg, ich bin Betriebswirtin, Psychologin und Beraterin bei M19 und spreche heute mit Matthias Lohmer. Hallo Matthias.
Hallo Fabiola, ich bin Psychologe, Psychoanalytiker und Mitbegründer von M19, Manufaktur für Organisationsberatung.
Ja, und vielleicht beginne ich mal damit zu schildern, welche vier Fragen wir heute in unserem Podcast für unsere Hörer und Hörerinnen beantworten wollen. Die erste Frage ist, was versteht man denn unter einem psychodynamischen Führungsstil? Was ist ein risikobewusst alarmbereiter bzw. paranoider Führungsstil? Drittens, was geschieht denn auf der inneren Bühne von einer Führungskraft, die einen solchen risikobewusst alarmbereiten Führungsstil hat oder an den Tag legt oder zeigt? Und zuletzt, wie kann man denn mit so einem Führungsstil gut umgehen? Ja, zu Beginn würde ich dich gerne, Matthias, fragen, was verstehen wir denn unter einem psychodynamischen Führungsstil?
Also das kommt letztlich aus der Psychologie, aus der Psychoanalyse, dass wir verschiedene Persönlichkeitsstrukturen finden, die im Wesentlichen sich auch auf Grundkonflikte richten. Und in unserer Reihe über Führungsstile werden ja alle diese Grundkonflikte auch benannt. Und aus einem bestimmten Grundkonflikt bildet sich eine Form der Abwehr, eine Form des Umgangs damit. Wenn ich Angst vor Nähe habe, dann aber auch vielleicht eine Sehnsucht, dann versuche ich in Beziehungen zu leben, die mir viel Abstand ermöglichen und viel Distanz und wo ich viel Kontrolle haben kann. Und dann wird diese Haltung sozusagen, meinen inneren Konflikt in Schach zu halten, wird zu einer Art meiner Charakterstruktur, meiner Persönlichkeit. Also man könnte sagen, unsere Abwehrstrategien formen unsere Persönlichkeit. Unsere Abwehrstrategien, um die Ängste, die in unseren Grundkonflikten zusammenhängen, in Schach zu halten. Und nun ist es ja auch so, dass unser intuitiver Führungsstil, den wir in Organisationen als Führungskraft, als Berater zeigen, davon geprägt ist, welche Persönlichkeit wir haben. Und was wir nun bei M19 gemacht haben, ist, dass wir diese Charakterstrukturen in Führungsstil übersetzt haben. Also was ist jemand, der sozusagen eher schizoid und auf Abstand bedacht ist? Wie drückt sich das in seiner Führungshaltung aus? Und wichtig ist vielleicht zu sagen, dass diese intuitiven und unbewusst und automatisch wirkenden Führungsstile, die einem inneren Skript entsprechen, etwas anderes sind als die Führungsstile, situativer Führungsstil an einer Reifegrad einer Organisation und die Führungsstile, die ich mir bewusst vornehme oder die meinem Führungsleitbild entsprechen, die auch wichtig sind und ihren Platz haben. Was uns hier besonders interessiert, sind die Führungsstile, in die ich quasi automatisch verfalle, wenn ich ein bisschen unter Stress stehe, wenn vieles gleichzeitig passiert, wenn ein bisschen Chaos ist und wenn ich dann auf das zurückgreife, wo ich intuitiv am meisten Sicherheit finde. Und diese Führungsstile sind wie auch die Persönlichkeitsstrukturen auf einem Kontinuum zwischen ganz normal, das sind die Färbungen, die jede Persönlichkeit hat, bis zu eben pathologisch, das heißt, dass es so überzogen ist, dass es auch mich und die anderen beeinträchtigt.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann tragen wir alle eine gewisse Ausprägung von möglicherweise jedem dieser Führungsstile oder Persönlichkeitsakzentuierungen in uns. Und jeder von diesen Führungsstilen hat gewisse Stärken, die damit einhergehen. Und in einer sehr starken oder in einer Überausprägung vielleicht auch gewisse Schwächen, die es zu beachten gilt.
Und man könnte auch sagen, wir haben meistens einen Mix von diesen verschiedenen Persönlichkeitsstilen und damit auch Führungsstilen. Aber meistens ist der ein oder andere ist stärker ausgeprägt. Und darauf wollen wir uns ja in unserer Podcast-Reihe hier auch konzentrieren, jeweils einen zu nehmen, der dann jetzt vielleicht im Vordergrund steht. Fabiola, vielleicht könnten wir mal schauen, was ist denn nun ein paranoider oder risikobewusst alarmbereiter Führungsstil? Warum nennt man ihn so und was zeichnet ihn aus?
In den Begriffen steckt ja schon sehr viel, was man vermuten kann, was eine Führungskraft mit so einem Führungsstil auszeichnet. Und typische Charakteristika wären, dass solche Führungskräfte eher kritisch sind von der Haltung. Sie sind eher vorsichtig, unterteilen ihre Welt auch gerne in solche Freund- und Feind-Kategorien. Also das ist ein Freund, das ist ein Feind, da muss ich kritisch, vorsichtig sein. Und sie pflegen in der Regel eigentlich eine sehr autarke Umgangsweise und sind sehr gerne unabhängig. Daraus ergeben sich auch Stärken und Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Nämlich sind sie in der Regel sehr sensibel für Bedrohungen. Also sie erkennen, wenn wo eine Gefahr entsteht. Sie hören manchmal auch das Gras wachsen und können da sehr gut beobachten und risikobewusst agieren. Sie hinterfragen auch Vorgänge kritisch. Das heißt, sie geben sich nicht mit einer ersten Meinung oder einem ersten Eindruck zufrieden und überlegen sich in der Regel auch, warum erzählt mir denn jetzt jemand genau das und genau jetzt und genau in dieser Art und Weise, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Sie sind deswegen auch risikobewusst und eben stärker auch fehler- und problemorientiert, weil es das ist, wo sie eine Bedrohung vermuten, worauf sie sich konzentrieren und worum es für sie letztlich geht.
Man könnte dazu sagen, dass das Wort paranoid hier, ja, die sozusagen Paranoia ist ja die Vorstellung, bedroht, verfolgt zu werden. Man vermutet etwas Schlimmes, was passieren könnte, egal ob es stimmt oder nicht stimmt. Im Extremfall wäre eine paranoide Haltung, ich sehe eine Bedrohung, wo sie gar nicht da ist. Ich projiziere etwas in die Welt. Und auch das ist natürlich bei diesen Führungsstilen möglich. Das heißt, auf der sozusagen Haben-Seite finde ich diese sensiblen Frühwarnsysteme gegen mögliche Riesenbedrohungen, wo andere noch naiv durch die Welt stolpern und sagen, das geht, wird schon alles gehen. Wir nennen das auch die gesunde Paranoia. Also sozusagen, ist ein schöner Widerspruch, nicht? Also eine schöne Spannung, ein gesundes Misstrauen. Auf der Problemseite wäre dann, dass ich überall Verrat, Intrigen, Kabalen wittere und es aber eigentlich eine Projektion ist. Das heißt, mit einem paranoiden Führungsstil, Personen mit diesem Führungsstil sind auch ein bisschen gefährdet, aus ihrem eigenen inneren Erleben etwas in die äußeren Welt zu projizieren und dort Dinge wahrzunehmen, die eigentlich in ihnen selber vorhanden sind. Eine eigene Aggression nach draußen zu verlagern und sich von anderen bedroht zu fühlen. Wo wir das sehr gut uns auch vorstellen können, ist in Verschwörungstheorien zum Beispiel, in Wutbürger-Communities, also in abgeschlossenen Communities, die sich gegenseitig ihre Meinung versichern und von der Systempresse, von der Lügenpresse sprechen und ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Journalismus zum Beispiel haben, obwohl gerade dort ja eigentlich Nachrichten gefiltert und bewertet werden. Also das hat sehr viel mehr mit der eigenen Weltsicht zu tun, mit dem Bedürfnis einer geschlossenen Weltsicht, wo eben zu wenig Fremdes, Frisches, Neues reinkommen kann, sondern zerschellt eigentlich an der paranoiden Filterfunktion.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann ist die Stärkenseite diese gesunde Paranoia, die ja auch in gewissen Organisationen oder auch Abteilungen sehr wichtig und relevant sein kann. Wie zum Beispiel in Organisationen, die vielleicht mit tatsächlichen Abwehr- oder politischen Abwehrsystemen zu tun haben, mit Regierungsorganisationen oder auch Abteilungen, wo es um Compliance geht, interne Revision, wo man eigentlich zum gewissen Grad vermuten muss, dass dort ein Risiko liegt, was zu prüfen gilt und was man im besten Fall abwenden kann. Und auf der anderen Seite hattest du, Matthias, gesagt, dass dieses starke Misstrauen und dieses Abschotten auf der anderen Seite ja auch für Organisationen und Teams eine schwierige Eigenschaft sein kann, weil man sozusagen keinen Austausch mehr zulässt, eventuell Innovationen verpasst oder auch gar nicht mehr an einer guten Zusammenarbeit interessiert ist und das gar nicht mehr zulassen kann.
Ja, das ist sozusagen ein einseitiges Interpretationsmuster, was über die Welt gelegt wird. Es wird eher eine böse Absicht in den anderen hineingelegt. Und was auch wichtig ist, für die Zusammenarbeit, sei es innerhalb einer Organisation oder auch nach außen hin, zu Kunden, Lieferanten, wer auch immer, ist ja oft ein notwendiger Vertrauensvorschuss sinnvoll. Ich muss quasi dem anderen auch ein wenig zugutehalten, dass er an einer Kooperation interessiert ist. Wenn ich zu paranoid bin, zerstöre ich auch Vertrauensvorschuss und vor allen Dingen, und das ist eine ganz spannende Geschichte, ich kann eventuell, indem ich den anderen misstrauisch behandle, das an quasi mangelnder Kooperationswilligkeit oder Egoismus erst hervorrufen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Wir haben ein gutes Beispiel dafür, zum Beispiel in der pathologischen Eifersucht. Wenn ich meinen Partner ständig mit meiner Eifersucht verfolge, weil ich ihn unbedingt kontrollieren und behalten will und nicht ihn quasi durch ein unkontrolliertes Laufen lassen, in Versuchung rennen lassen will, dann kann es sein, dass genau dieses Verhalten dazu führt, dass sich ein Partner schließlich von mir trennt und distanziert, weil er das nicht mehr aushält. Und ich danach sage, ja, da hatte ich doch recht, er hatte ja schon immer die Absicht, sich von mir zu trennen. Dabei habe ich genau das eigentlich erst selber induziert, was ich befürchte. Und das, diese self-fulfilling prophecy kann natürlich auch bei einer sehr stark paranoid ausgeprägten Führungshaltung, Führungsstil durchkommen. Etwas anderes ist, was spannend in dieser Hinsicht ist, ist dieser, was mir wieder auffällt, ist dieser Überbedeutung, Überbewertung des Begriffs und Konzepts der Loyalität. Also wenn eine Führungskraft immer wieder davon spricht, dass Loyalität für sie der höchste Wert ist oder dass sie von ihren Mitarbeitern Loyalität einfordern will oder sich fragt, ob dieser oder jener loyal ist, dann ist es für mich oft schon ein Warnzeichen dafür, dass derjenige vielleicht die Welt durch eine paranoide Brille wahrnimmt und damit sozusagen diese unbedingte Gefolgschaft so hoch schätzt und abweichendes, kritisches oder auch andere Beziehungen, die jemand hat zu jemandem außerhalb meines Dunstkreises, ich das sofort als Verrat und bedrohlich interpretiere. Fabiola, jetzt haben wir ja, glaube ich, ganz gut umrissen, was einen paranoiden Führungsstil ausmacht, Stärken und Schwächen, wo es vorkommt, wie es sich auf Teams auswirkt, wie wir es auch in der Gesellschaft finden. Lass uns noch mal schauen, was ist, passiert jetzt eigentlich auf der inneren Bühne eines Menschen mit diesem Führungsstil? Was ist das innere Skript? Was ist dieser, was wir vorhin erwähnt haben, innere Grundkonflikt, um den es geht? Was würde dir dazu einfallen, Viola?
Also grundlegend ist es ja so, dass Führungskräfte mit einem paranoiden Führungsstil einfach diese große Angst haben, hintergangen zu werden, ausgenutzt zu werden und von anderen getäuscht zu werden. Das heißt, das Vertrauen, also oder Vertrauen an sich und Abhängigkeit von anderen Menschen, was für andere normal ist, ist für sie etwas Gefährliches. Und davor schrecken sie zurück, das wollen sie kontrollieren, das wollen sie abwehren, das wollen sie nicht haben. Und die Dimension des Vertrauens ist deswegen gering ausgeprägt. Und die Kontrolle, die geschieht, ist eben die durch vermeintliche Risikoabwehr. Man könnte auch so ein bisschen sagen, dadurch, dass sie so ein ganz gutes Frühwarnsystem haben, wo sie Risiken und Bedrohungen erkennen, kann es auch passieren, dass es zu Fehlalarmen kommt, aufgrund ihres mangelnden Vertrauens.
Man könnte auch sagen, dass das Führungskräfte sind, wir haben vorhin schon über die Projektion gesprochen, die vielleicht stärker als andere dazu neigen, etwas Inneres nach außen zu projizieren, eine innere Bühne zu einer äußeren zu machen. Das ist auch entlastend, wenn ich nicht in mir eine Spannung habe, sondern äußerlich jemanden, der mir übel will, oder wenn ich mich von meinen eigenen vielleicht misstrauischen und aggressiven Gefühlen entlasten kann, indem ich mich von jemandem anderen bedroht fühle, gegen den ich dann gerechtfertigte Maßnahmen ergreifen muss. Also es ist, hier spielt quasi die Verbindung innen und außen auf diese Weise eine große Rolle. Und man muss sich vorstellen, auch hier ist es ja sehr wichtig, um mit so jemandem umzugehen, sich in jemanden hineinzuversetzen. Wie sieht er die Welt? Was erlebt er? Was ist ihm unangenehm? Ich glaube, dieses Gefühl von mangelndem Grundvertrauen, mangelnder Grundsicherheit ist so, wie wenn man auf dünnem Eis gehen würde, was immer so ein bisschen knirscht und wo man immer schaut, wo sind Risse. Ich habe neulich einen tollen Film, Dokumentation im Fernsehen gesehen, wo so irgendwo in Sibirien dann zu einer bestimmten Jahreszeit schwere Trucks über einen See fahren, wo quasi der zugefroren ist. Und sie müssen immer schauen, ist es dicht genug, wo gilden sich Risse, und da kommt jetzt einer entgegen und dann wird es zu schwer und dann ist eine große Bedrohung, dass der entgegenkommt. Also dieser sozusagen Blick wäre das, was ich mit diesem risikobewussten, alarmbereiten Führungsstil genau haben muss. Aber wo ich auf der anderen Seite eben auch nicht vertrauen kann, dass mal ein Boden trägt. Wenn ich immer die Fantasie habe, es ist wie ein Eis auf einem See, das brechen kann, fehlt mir auch die Souveränität, mal auszuprobieren, auch mal im Nachhinein erst zu reagieren, wenn etwas nicht gelaufen ist. Das nicht als einen schweren Fehler zu sehen, wenn dann mein Vertrauensbruch geschehen ist, sondern zu sehen, was mache ich danach damit. Also das, die innere Bedrohtheit dieser Personen ist eine sehr große, wie wenn ich eben so auf einem dünnen Eis immer wäre. Und deswegen sind die Abwehrmaßnahmen auch so heftig. Und wie bei allen Führungsstilen, die eigenen Direct Reports, die, mit denen ich zusammenarbeite, werden sehr stark einbezogen. Die müssen auch so ticken. Sonst sind sie eben nicht loyal genug oder sind untauglich oder ähnliches. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen verstehen können, was im Inneren einer solchen Person passiert. Wir werden uns nachher noch damit beschäftigen, wie man damit am besten umgehen kann. Das machen wir jetzt eigentlich, indem wir nach Beispielen schauen. Fabiola, hättest du ein Beispiel, wo du mit jemandem mit diesem Führungsstil mal zu tun hattest und was du daraus für Erfahrungen gezogen hast?
Ja, gerne. Wir hatten uns im Vorfeld Gedanken gemacht und ein Beispiel, was mir noch ganz eindrücklich in Erinnerung ist, ist das von einer ehemaligen Führungsperson, die sozusagen insofern eine paranoide Ausprägung in ihrem Stil hatte, weil sie ständig in den Kalendern vom Team nachgeschaut hat, was denn gerade passiert. Also es hatte so einen Zug von einem gewissen Stalking. Und es ist immer dann passiert, wenn irgendwie eine vermutete, vermeintliche Gefahr in Bezug auf die Motivation von den Teammitgliedern oder von der Loyalität oder von Ähnlichem angestanden ist. Es gab immer die große Sorge, ist gerade jemand bei einem Bewerbungsgespräch und steht das vielleicht verborgen irgendwo im Kalender, arbeitet die Person gegebenenfalls gerade nicht und hat das immer so einfließen lassen, dass sie ganz genau Bescheid weiß, was gerade in deiner Arbeitswoche so passiert und hat auch kritische Fragen gestellt, warum man jetzt gerade dort war oder wo man gerade dort hingeht. Es hatte eben diesen leicht misstrauischen, nicht vertrauenswürdigen Charakter, der einem das Gefühl gegeben hat, dass es sich dabei um mehr handelt, wie ein ganz normales Führungsinteresse.
Sie war deine Kollegin?
Sie war meine Vorgesetzte.
Deine Vorgesetzte. Wie bist du damit umgegangen? Was für eine Strategie hast du bewusst oder unbewusst entwickelt, um damit umzugehen?
Ich war noch sehr jung, ganz neu im Arbeitsleben und deswegen ist es mir zu Beginn insofern schwer gefallen, da ich gar nicht erst wusste, dass das vielleicht eine besondere Ausprägung ist und gar nicht das Normale. Das heißt, zu Beginn hatte ich das gar nicht so sehr gemerkt und als mir das aber dann klar wurde, hatte ich das Bedürfnis, eine gewisse Vertrauensbeziehung mit meiner Führungskraft aufzubauen, weil ich der Meinung war, dass das wichtig wäre für eine weitere gute Zusammenarbeit und habe dann eben proaktiv sehr viel darüber gesprochen, warum ich den Kalender gegebenenfalls so strukturiere, wo ich da bin und habe auch erklärt, dass ich private Termine eintrage, um sie im Kopf zu behalten und dass es bei mir so funktioniert und wenn sie Fragen hat, dann darf sie jederzeit gerne auf mich zukommen. So in die Richtung. Ich habe versucht, einfach eine, ja, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr Vertrauen reinzugeben, in der Hoffnung, dass diese Führungskraft auch Vertrauen zu mir als Mitarbeiterin fassen kann.
Also man könnte eigentlich sagen, das, was wir generell empfehlen im Umgang mit ausgeprägten Führungsstilen, die manchmal Schwierigkeiten machen, dass man die Grundängste dieser Person mitdenkt, sich hineinversetzt, mentalisiert und die quasi entkräftet und beruhigt. Also du hast diese Person beruhigt, indem du ihr viel Transparenz ermöglicht hast, indem du ihr erklärt hast, warum du etwas tust, indem du sie einbezogen hast, indem du ihr ein gewisses Maß an Kontrolle ermöglicht hast, ohne dich dadurch bedroht zu fühlen. Ein anderer hätte dir vielleicht an der Stelle gesagt, ich mache hier eine klare Grenze, das geht dir nichts an, die soll sich mal benehmen und wäre konfrontativ geworden, indem du ihr so entgegengekommen ist, konnte sie entspannen, konnte sie vermutlich ein Stück nachlassen und konnte ihre Kontrolle ihrerseits etwas lockern. Und dadurch hattest du dann wahrscheinlich mehr Freiraum. War es so in etwa?
Also ich glaube, die Kontrolle ist ein bisschen zurückgegangen, sie ist weiterhin geblieben, aber wir haben ein ganz gutes Verständnis darüber entwickelt, dass ihr das als Führungskraft oder als Mensch in dem Fall einfach wichtig ist und ich habe das nicht so persönlich genommen.
Ja. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was du gerade sagst, es nicht persönlich nehmen, weil es würde jedem anderen in deiner Rolle genauso passieren. Man darf es nicht auf sich persönlich, man muss eigentlich eher fragen, was könnte es mit der anderen Person zu tun haben, dass sie genau auf diese Weise auf mich reagiert? Vielleicht auch, welchen Trigger biete ich ihr? Oder wo bin ich ihr ein Landeplatz, wo sie mit ihrem Grundkonflikt und ihren Ängsten landen kann? Und wie erlaube ich ihr wieder zu starten sozusagen und es wieder von mir etwas zu distanzieren? Und das hilft einem enorm, weil damit hat man Abstand dazu. Ja, vielleicht schauen wir doch noch mal. Manchmal machen wir hier ein kleines Rollenspiel und spielen eine Situation, in der ein Führungsstil zum Ausdruck kommt. Hättest du da eine Idee, was wir spielen könnten?
Ja, ich hätte eine Idee und zwar ist das gar nicht so lange her, ein Projekt, was wir durchgeführt haben. Und zwar ging es in dieser Situation um eine HR-Leitung, mit der wir gearbeitet haben und im Unternehmen sollte nämlich ein 360-Grad-Feedback eingeführt werden, damit sie, die HR-Leitung, herausfinden kann, und das hat sie immer so betont, ob es faule Eier in der Organisation gibt. Und faule Eier waren für sie Führungskräfte, die nicht im Sinne des Unternehmens handeln und die auch nicht im Sinne der HR-Agenda agieren. Und das Problem daran war allerdings, dass das 360-Grad-Feedback für so ein Bedürfnis kein geeignetes Format ist. Das ist ein Entwicklungsformat, wo in der Regel kein Report an die HR-Leitung geht, damit sie rausfinden kann, ob jetzt ein faules Ei dahinter steckt oder nicht. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt mal die HR-Leitung und wir sind in einem Termin, wo du die Empfehlung ausgesprochen hattest als Berater, dass das mit dem 360-Grad-Feedback so keine gute Idee ist, weil es eigentlich ja für das Vertrauen und für die Organisation nicht so richtig ist.
Ist dieses 360-Grad-Feedback ein generelles Führungsinstrument gewesen, was eingeführt wurde, um diesen Zweck, den es normalerweise hat, nämlich dass umfassend ich mir eine Rückmeldung kriege, zu erfahren. Und nur die HR-Leitung wollte gerne diesen sozusagen Nebeneffekt haben, oder war es nur wegen dem Nebeneffekt eingeführt worden?
Meine Hypothese ist, es war vor allem wegen dem Nebeneffekt eingeführt worden. Natürlich sollten die Führungskräfte auch was bekommen, um sich entwickeln zu dürfen, und so ein Format, was für die Organisation auch wichtig wäre. Aber es war schon sehr auf diesem herausfindenden oder risikobetonenden Aspekt gepolt. Ja. Soll ich mal starten? Guten Tag, Herr Lober. Danke für den Termin. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen und Sie hatten mir nochmal nahegelegt, darüber nachzudenken, ob das mit dem 360-Grad-Feedback so eine gute Idee ist. Und ich habe jetzt nochmal nachgedacht und ich würde sagen, ja, also ich muss einfach wirklich herausfinden, was die Führungskräfte in der Organisation vorhaben und ob die auch loyal sind dieser HR-Agenda und dieser Strategie gegenüber, die wir da versuchen umzusetzen. Und das wäre mir schon sehr wichtig. Also ich fände es gut, wenn wir das so machen.
Wissen Sie, ich finde ja, das sind zwei Themen, die Sie eigentlich haben. Und ich glaube, die sind im Moment in eins geworfen. Ich finde das eine hervorragende Idee, dass Sie und die Firma dieses 360-Grad-Feedback anbieten wollen, weil das den Führungskräften einen enormen Spiegel von unten, oben und seitlich vorhält und damit eine wirkliche Entwicklungschance bietet für eine Entwicklungskultur. Gleichzeitig sehe ich, dass Sie mehr Rückmeldung möchten, wie Führungskräfte eigentlich zu dem Führungsleitbild stehen, wie sie zur Firma stehen, wie sie zur Strategie stehen. Und dass Ihnen das sehr wichtig ist, und vielleicht können wir es ja trennen, wenn Sie das Instrument 360-Grad-Feedback wollen, um Entwicklungsräume zu öffnen, finde ich, ist es eine gute Idee. Wenn Sie mehr näher dran sein wollen an den Führungskräften, um mitzukriegen, wo die stehen, würde ich ein anderes Instrument empfehlen. Da könnte man zum Beispiel Fokusgruppen machen, also kleine Diskussionsgruppen von Führungskräften, auch extern moderiert. Da kann auch jemand von HR dabei sein jeweils, in denen darüber gesprochen wird, wie kommt die Strategie gerade an? Wie ist es mit dem Führungsleitbild? Nur, wissen Sie, ich glaube, vielleicht geht es auch hier mehr um eine Rückmeldung, dass Sie wissen, wo die Einzelnen stehen, als um ein Aussortieren von Eiern. Und ich glaube, Ihr Wunsch ist ja eigentlich zu helfen, dass die Führungskräfte damit was anfangen können. Und ihre Gefährdung ist ein bisschen, dass sie ins Aussortieren geraten. Und dann kommt natürlich, wenn das Führungskräfte merken könnte, eine Gegenbewegung entstanden. Können Sie was damit anfangen, was ich beschreibe?
Ja, also diese Trennung, das kann ich schon nachvollziehen. Also auf der einen Seite ist es mir auch wichtig, gute Führungskräfte zu haben, erfolgreiche Führungskräfte, die sie auch entwickeln sollen. Wir haben ja auch tolle junge Leute akquiriert, habe ich auch akquiriert, und die sollen sich natürlich weiterentwickeln dürfen. Und ja, dafür glaube auch ich, das 360-Grad-Feedback ist eine gute Lösung. Und bei dem, was Sie jetzt gerade vorgeschlagen haben, also ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich betrachte das schon auch ein bisschen kritisch. Also glauben Sie denn wirklich, dass die Leute da ehrlich sind und dass ich da auch diese Informationen bekomme? Weil ich muss ja wissen, wie die denken. Verstehen Sie das?
Ich glaube, Sie müssen wissen, wie über Ihre Initiative gedacht wird. Sie müssen wissen, ob Sie landen, die Firma mit dem Leitbild und mit der Strategie. Das ist wichtig. Ob Einzelne, das mehr oder weniger dahinter stehen, gibt Ihnen persönlich vielleicht Sicherheit, ist aber letztlich unterm Strich, macht weniger Gewicht dabei. Ich glaube, dass wir vielleicht darüber noch mal ein paar Mal sprechen können miteinander und vielleicht zu überlegen wären, an diesem Format weiterzuarbeiten, wo Sie ein direkte und die HR eine direktere Rückmeldung kriegen könnten.
Darum geht's, ja, genau, ja. Diese direkte Rückmeldung. Ich will das wirklich gerne sehen und auch einfach ein Gespür dafür zu entwickeln, Auf wen kann ich mich denn verlassen?
Und da können wir vielleicht mehr in einen direkten Dialog gehen, als in ein indirektes herausfinden.
Mhm. Ja. Mhm.
An der Stelle
vielen Dank.
In unser Still und gehen wieder raus. Wie ging es dir als Führungskraft in diesem Dialog mit dem Berater?
Also ich habe mich wirklich versucht, hineinzuversetzen in diesen Grundkonflikt, dass ich Schwierigkeiten habe zu vertrauen. Sowohl dir als Berater, weil du ja auch eine potenzielle Risikoquelle darstellen kannst, aber auch den Führungskräften, von denen ich herausfinden wollte, wie sie denn so ticken. Und zum gewissen Grad macht es natürlich Spaß, auch so eine kritische Haltung, so eine hinterfragende Haltung einzunehmen, weil man fühlt sich dadurch sehr, sehr unabhängig, sehr autark. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, in eine gute Kooperation, in einen Austausch zu kommen, wo man auch mal was annehmen kann, was glauben darf, auch mal eine Expertise, eine Beratungsleistung anzunehmen.
Ich habe gemerkt, ich hatte wieder mal so ein Bild mit dünnem Eis. Ich hatte das Gefühl, es ist gut und wichtig, auch für die sozusagen Lauterkeit der Beratung, dass ich klare Position beziehe. Und ich habe so ein bisschen experimentiert. Wie sehr kann ich sagen, konzentriere dich mal auf das gute Feedback, und wie dann kann ich sagen, da haben sie auch ein Problem mit dem Eier aussortieren. Das habe ich so mal ausprobiert, wie dann die Führungskraft darauf eingehen kann. Es ist auch hier, wie oft in Führungsstilen, eine Mischung von Verstehen, Anbieten, Entängstigen und einer kleinen Konfrontation, einer kleinen Botschaft, Moment mal, da hast du auch was Problematisches. Vielleicht zu viel für den Moment. Wollen wir ein Takeaway noch mitgeben?
Ja, 3 Takeaway-Messages. Also der risikobewusst alarmbereite Führungsstil oder eben auch der paranoide Führungsstil ist dann besonders gut, wenn man frühzeitig Bedrohungen, Gefahren und Risiken erkennen möchte.
Das zentrale innere Thema ist die geringe Ausprägung der Dimension Vertrauen versus wie Risikoabwehr durch Kontrolle. Es ist sozusagen ein Frühwarnsystem mit häufigem Fehlalarm. Wobei man vielleicht so sagen könnte, es ist nicht eine fehlende Empathie nach außen, dass ich nicht einschätzen kann, was mit dem anderen ist, sondern was mir in die Quere kommt, ist eine manchmal zu starke Projektion, dass ich anderen das unterstelle, was vielleicht bei mir aber gerade passiert. Eine aggressive Absicht, vielleicht sogar eine Schädigungsabsicht, die ich habe und ich beim anderen dann vermute, die von außen auf mich zurückkommt. Und das behindert dann in vielen Fällen eine adäquate Einfühlung und Abschätzung der Situation.
Und wenn wir jetzt an den Umgang mit solchen Führungskräften denken, dann ist es entscheidend, diese Risikobedenken erstmal ernst zu nehmen, die Loyalität als solche auch aufzugreifen, zu demonstrieren und diese Vertrauensbrücke irgendwie zu bilden.
Wenn wir dann zum Abschluss unseres Podcasts ein Bild finden wollten, so haben wir ja gesagt, ein Bild ist die Festung mit einer Zugbrücke, die manchmal hochgezogen ist und manchmal auch sich herunterlassen kann. Ich würde dem gerne ein zweites Bild zur Seite stellen. Das wäre der zugefrorene Highway auf dem Eis, wo ich aus dem Truck schaue, ob sich Risse bilden und mit einer unglaublichen Genauigkeit das Risiko abschätzen muss.
Vielen Dank, Matthias, für dieses Bild. Und vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. An der Stelle ist diese Folge zu Ende und wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke, Matthias.
Auf Wiedersehen. Danke dir, Fabiola.